Turbulenter Jahresauftakt beim BVB. Insgesamt 6 Tore fallen in Frankfurt, 3 auf jeder Seite. Und die große Frage, die sich nach dem Spiel alle stellen, wie lange reicht die Geduld von Niko Kovac mit Serhou Guirassy? Der BVB-Trainer ist zum Handeln gezwungen. Und dieser BVB-Youngster könnte schon bald die Sehnsüchte der Fans stillen. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und es ist bereits die zweite Ausgabe in dem Jahr, ich glaube, man kann so sagen, noch immer neuen Jahr 2026. Aber in dieser Ausgabe gefühlt sind wir schon wieder mittendrin im Fußballspielbetrieb. Restart der Fußball-Bundesliga. Für den BVB natürlich auch. Es war das erste Bundesligaspiel überhaupt, was es gegeben hat in diesem Kalenderjahr. Am Freitagabend bei Eintracht Frankfurt. Und Manni Sedlbauer, hallo erstmal. Was die Spannung angeht, war es ja eigentlich kaum zu überbieten.
Hi Olli, hallo an euch da draußen. Ja, und wie? Also das war mal wieder ein Spiel, was beste Werbung für den deutschen Fußball und für die Bundesliga war. Also zumindest für den neutralen Zuschauer.
Fand ich auch.
Ihr da draußen werdet jetzt wahrscheinlich da auch nicht hundertprozentig mitgehen können, weil ja der ein oder andere von euch wahrscheinlich nicht ganz so neutral ist. Hat dieses Spiel aber richtig Bock gemacht zu gucken. Also da war ja alles drin, was du in einem Topspiel haben kannst, haben willst. Und das Gucken hat wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Dir denn auch, Olli?
Ja, mir auch, das muss ich sagen. Und es hat ja tatsächlich auch noch sowas wie ein Happy End für den BVB gegeben. Mit diesem Last Minute 3:3 ist ja fast eine Untertreibung. Es war ja fast schon ein Last Second 3:3. Aber so turbulent dieses erste Bundesligaspiel in 2026 auch war und wie spektakulär es vor allem auch endete, aus Sicht von Niko Kovac war mein Eindruck, endete es dann doch zumindest mit einer leichten Enttäuschung. Das hat er auch anschließend zu verstehen gegeben, dass eigentlich aus seiner Warte heraus Borussia Dortmund diese Partie ja nicht nur hätte gewinnen können, sondern hätte gewinnen müssen. Manni, hätte es der BVB gewinnen müssen, dieses Spiel?
Ja, ich bin da zwiegespalten. Also wenn du das ganze Spiel dir anguckst und auch so diesen ganzen Verlauf, dann ja, hätte der BVB es auf jeden Fall gewinnen können. Aber wenn du in der 90. plus was war es? 5-6 am Ende den Ausgleich erzielst. Ja, genau, nachdem du in der 92. noch einen Rückstand erzielst, dann finde ich, kannst du das schon unterschreiben. Und jetzt mal auf dem Papier. Ich weiß, jeder wäre sehr, sehr gerne mit einem Sieg auswärts in Frankfurt in dieses Jahr 2026 gestartet. War das trotzdem, finde ich, völlig okay. Und da kannst du dann auch einfach mal den einen Punkt mitnehmen. Du stehst immer noch auf Platz 2, 4 Punkte vor Leipzig. Also da gibt es schon mal kein Vorbeikommen am BVB. Und die Frankfurter, von denen, glaube ich, kann man in diesem Fußballjahr zumindest jetzt in der Rückrunde auch noch einiges erwarten. Von daher finde ich, unterm Strich geht das schon so in Ordnung, oder? Hast
also
du
ich glaube,
komplett andere Meinung?
Nein, das nicht. Also ich glaube tatsächlich auch, dass es am Ende ein gerechtes Unentschieden gewesen ist. Wenn man sich das Spiel nochmal vor Augen führt, muss man allerdings auch sagen, dass selbst wenn Eintracht Frankfurt, das darf man ja nicht vergessen, deutlich besser, deutlich engagierter gespielt hat als in den Spielen vor der Winterpause, da hing ja der Haussegen auch ziemlich schief bei den Hessen. Ja. Da hat es ja auch eine relativ klare Ansage vom Clubchef von Axel Hellmann gegeben, das sei nicht Eintracht Frankfurt Fußball und man müsse auch aufpassen, dass sich nicht ein zu starker Wohlfühleffekt jetzt in der Mannschaft einschleiche. Also das hat offenbar gewirkt. Ich fand sie richtig gut eingestellt von Dino Topmöller auf dieses Spiel und sie haben auch wieder so gespielt, wie sie gespielt haben, als sie sich sozusagen gemausert haben zu einem regelmäßigen Europapokalteilnehmer. Das heißt, sehr viel auf Konter gespielt, auch sehr körperbetont gespielt, sehr hart, Zweikämpfe gesucht und das sah man Eintracht Frankfurt an. Dennoch, wenn ich sehe, wie dieses Spiel gelaufen ist, dann finde ich, hat es für den BVB tatsächlich mehrfach die Möglichkeit gegeben, die Weichen frühzeitig auch auf Sieg zu stellen. Klar. Also vor allen Dingen, wenn du beispielsweise in Führung gehst, dann einfach mal ein bisschen länger dranbleiben. Dann vielleicht auch mit einer größeren Entschlossenheit darauf zu gehen, aus einer Ein-Tore-Führung eine Zwei-Tore-Führung zu machen, weil danach würde sich das Spiel ja zwangsläufig ändern. Da muss Eintracht Frankfurt aufmachen, jetzt vielleicht mehr Räume bekommen, um zu kontern. Und das ist halt nicht gelungen. Und deshalb verstehe ich Niko Kovac auch, dass er, sagen wir mal so, mit einem lachenden und einem weinenden Auge da anschließend stand und sagen musste, ja, ich habe viele gute Sachen gesehen, gerade auch was so die Abläufe im Offensivspiel angeht. Aber so sagte er halt auch, ich bin halt überhaupt nicht mit diesen drei Gegentoren zufrieden. Und das ist ja halt auch wirklich so ein bisschen die Krux von Borussia Dortmund in dieser Saison, dass wenn sie vermeintlich, sagen wir mal, etwas mehr Risiko eingehen im Offensivspiel, dass sie dann automatisch Gefahr laufen, auch mehr zu kassieren hinten raus. Und das ist ein großer Knackpunkt. Es stimmt nicht mit der Balance zwischen Offensive und Defensive, finde ich.
Ja, da hast du Niko Kovac heute auch auf der PK genau auf das angesprochen, ne? Und ihm ist das natürlich schon auch bewusst und ich glaube auch ein großer Dorn im Auge, ne? Weil er sagt ja selber immer, wenn wir mehr als ein Gegentor kassieren, dann gewinnen wir halt die Spiele nicht. Und genau das vermisst er eben, dass man dann eben auf dieses zweite Tor geht, dass man dann vielleicht auch mal in Spiele, keine Ahnung, irgendwie locker ins Ziel bringt. Und das ist ja, wenn du jetzt zurückguckst auf die aktuelle Spielzeit, äußerst selten der Fall gewesen, dass es nicht am Ende doch noch richtig spannend wurde beim BVB. Am Ende häufiger eben dann mit einem guten Ende für Dortmund, aber eben nicht immer. Also du hast ja auch ein paar Last-Minute-Tore eingefangen. Das ist natürlich dann klar, wenn du das Spiel so lange offen hältst und der Gegner dann, selbst wenn er, sag ich mal, qualitativ unter dem BVB ist, also deutlich unterlegen, dass man es dann auch nochmal gefährlich machen kann, eben wenn man alles nach vorne wirft. Und das ist halt dann eben echt der große Knackpunkt, Olli. Aber wie schafft man das jetzt? Also ist das dann reine Trainingsarbeit, immer diese Balance zu trainieren? Oder gehst du einfach in die Spiele und sagst, okay, pass auf, wir spielen jetzt jetzt als nächstes gegen Werder Bremen, wo haben die ihre Stärken, Schwächen? Und dann sagst du, okay, entweder ich konzentriere mich auf die Defensive, weiß aber dann im Umkehrschluss, naja, offensiv wird es dann kein Leckerbissen und viel überlassen wir da den Zufall. Oder sagst du da, naja, komm, dann fangen wir uns lieber 1-2 und schauen, dass wir vorne viele machen. Weil irgendwie beides geht ja aktuell nicht, oder? Wie bekommt man das raus?
Das ist in der Tat die spannende Frage, weil du hast völlig recht. Beides geht momentan leider aus Sicht von Borussia Dortmund nicht. Entweder du wählst einen eher vorsichtigen Ansatz. Das haben wir ja erlebt, gerade auch gegen Ende des vergangenen Kalenderjahres. Ich kann mich hier an das Spiel gegen die TSG Hoffenheim erinnern. Das ist ja dem ein oder anderen Fan, der jetzt vielleicht, gerade was die spielerischen Leistungen angeht, etwas höhere Ansprüche hat, durchaus sauer aufgestoßen, obwohl man dieses wichtige Spiel gegen einen Verfolger im Kampf um die Champions League Quali gewonnen hat. Aber zu Hause gegen Hoffenheim eher auf Konter zu spielen, sehr vorsichtig zu agieren, das ist halt auch nicht jedermanns Sache. Und wenn man dann versucht, auch ein bisschen, das Spiel gegen Mönchengladbach war ja auch durchaus von, sagen wir mal, dem Wunsch geprägt, Kontrolle und Risikovermeidung auch in den Vordergrund zu stellen. Und wenn man dann aber jetzt diesen etwas anderen Ansatz wählt gegen Eintracht Frankfurt und dann sieht, du hast durchaus mehr Tormöglichkeiten als in den vergangenen Spielen zu verzeichnen, hast du dir auch richtig gut herausgespielt teilweise. Ja. Aber dann hast du halt nicht diese Garantie, dass du es dann, obwohl man drei Treffer gemacht hat, dass du es in ausreichend Tore ummünzen kannst, um relativ safe, um relativ sicher zu sein. Das ist halt der Punkt. Was willst du machen? Willst du das Risiko dann noch mehr erhöhen? Ich meine, ich habe auch gut reden, das gebe ich auch ganz offen zu. Wenn ich eben sage, klar, wenn du 1-0 führst oder von mir aus 2-1 führst, musst du halt verstärkt auf das nächste Tor gehen, um eine Zwei-Tore-Führung herausspielen zu können, weil es dann ein anderes, einfaches Spiel für dich wäre. Mhm. Aber wenn du das jetzt machst, läufst du natürlich dann auch Gefahr, dir einen zu fangen. Ich glaube, dass es schon irgendwo eine Qualitätsfrage auch ist, das muss man deutlich sagen. Das ist halt der Unterschied zu Mannschaften wie dem FC Bayern, der sich diese Gedanken in der Form nicht machen muss. Auf der anderen Seite ist es derzeit einfach so, dass du trotz der auf dem Papier durchaus vorhandenen Qualität in der Offensive derzeit nicht die Durchschlagskraft offensiv erzielst, um, ja, sagen wir mal, eine dominante Spielphase tatsächlich auch automatisch in Tore umzumünzen. Das hat sich ja auch in Frankfurt wieder gezeigt. Und weil Kovac so ist, wie er ist, wird er immer wieder dann sagen, okay, wir sind noch nicht so weit, aus welchen Gründen auch immer, liegt es an der Formkrise von Serhou Guirassy oder von mir aus auch an anderen Dingen. Wir sind noch nicht so weit, um tatsächlich so dominant aufzutreten, wie es vielleicht auch der Anspruch von Borussia Dortmund sein sollte. Und deshalb lieber mal eine Sicherung einbauen. Und unterm Strich wird er immer wieder sagen, schaut auf die Tabelle und wir fahren mit diesem etwas vorsichtigen Ansatz nicht so schlecht. Und ich meine, da ist ihm ja auch nicht zu widersprechen. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht, sagen wir mal, die absolute Idealsituation ist. Aber zurzeit scheint tatsächlich nicht mehr zu gehen.
Also wenn Kovac mich fragen würde, würde ich immer sagen, lass sie lieber offensiv, lass lieber den Fokus offensiv setzen und legen. Da sind mir diese 3-3-Spiele lieber als ein 1-0 oder 0-0 oder ein 1-1, das ist ja auch klar. Mhm. Kovac setzt eben eher auf weniger Spektakel und dafür mehr Effizienz. Und das, du hast es schon gesagt, Olli, auch da würde sich immer wieder auf die Tabelle und auf die Ergebnisse und auf die Entwicklung in dieser Saison konzentrieren, beziehungsweise die auf den Tisch legen, und die gibt ihm ja durchaus recht. Olli, ich würde einmal gern deine Meinung zu einer Szene hören, deshalb würde ich sagen, gehen wir mal so ein bisschen ins Spiel rein. Außer du wolltest dazu jetzt noch was sagen.
Nee, vielleicht dann doch nochmal, das ganz, ganz interessant fand, dass Didi Hamann hat sich ja zu Wort gemeldet in seiner Eigenschaft als Sky-Experte, und der hat so ein bisschen, ich sag mal, einen Gegenpol da meinungstechnisch
zur Abwechslung
eingenommen. Ja, zur Abwechslung macht er ja öfter. Aber es war ja so, dass im Grunde genommen alle, und das klang ja auch bei uns durch, voll des Lobes waren über dieses Spiel zwischen Frankfurt und Dortmund im Hinblick auf Spannung, im Hinblick auf Dynamik, im Hinblick auf Intensität. Ja, und das ist ja auch so gewesen. Es war ein Spektakel, übrigens auch interessanter Aspekt. Dem BVB ist ja oftmals vorgeworfen worden, in dieser Saison nicht für Spektakel sorgen zu können. Da fand ich, haben sie in Frankfurt schon gezeigt, dass sie dazu in der Lage sind, zumindest ihren Teil dazu beizutragen. Aber genau das, was wir eben thematisiert haben, warum gelingt es dann nicht, beispielsweise so ein Spiel, in dem man zweimal geführt hat, dann auch nach Hause zu fahren. Und da findet halt Didi Hamann, und der hat ja recht klare Worte gewählt. Er sagt, im Grunde genommen muss man mal ehrlich sagen, das spricht jetzt nicht für die Bundesliga, wenn das zwei Mannschaften sind, die in der kommenden Saison ja dann vielleicht auch wieder Champions League spielen, dann ist das letztendlich Jugendfußball gewesen bei diesen Fehlern, die dann auch im Defensivbereich gemacht worden sind. Und wörtlich meinte er, im Jugendfußball würde man bei sowas sagen, du kannst ja einen anderen Sport suchen. Und gerade der BVB hätte klare Defizite im Defensivverhalten, wenn man schon zweimal führt und dann postwendend den Ausgleich bekommt, was ja auch nicht zum ersten Mal passiert ist in der laufenden Saison, dann müsste man sagen, ist das zwar vielleicht für den neutralen Zuschauer ein Spektakel gewesen, ein Kampfspiel mit viel Intensität, aber wenn es darum geht, ja jetzt auch mal ein Spiel zu lesen und dann intuitiv zu wissen, was jetzt richtig ist in bestimmten Spielsituationen, dann sei das viel zu wenig gewesen. Und ich finde, er hat da tatsächlich einen Punkt, weil diesen Anspruch, ich drück's mal so aus, diesen Anspruch, dahin zu kommen, dass das gelingt, den musst du als Spitzenmannschaft, Borussia Dortmund ist eine Spitzenmannschaft national, ist ja überhaupt keine Frage, bist Tabellenzweiter in der Fußball-Bundesliga. Borussia Dortmund ist auch eine Mannschaft, die ja auch international gerade in den letzten Jahren für Furore gesorgt hat. Finalteilnahme Champions League, Viertelfinale Champions League in der vergangenen Saison. Es geht ja jetzt möglicherweise wieder Richtung Achtelfinale. Also da musst du den Anspruch haben, das endlich mal hinzukriegen. Es gibt derzeit Gründe dafür, die haben wir eben erörtert, warum es noch nicht so funktioniert, aber du musst es wirklich hinkriegen. Und das muss gehen, auch mit der aktuellen personellen Besetzung. Du kannst an
die ja sehr gut schrauben. Ist.
Die ist ja gut. Das heißt, ja, wir müssen doch nicht über die Qualität der drei Innenverteidiger reden, die du da hast. Du hast tatsächlich auch reichlich Erfahrung auf den Sechserpositionen. Du bist im Grunde genommen eine Mannschaft, die aus größtenteils erfahrenen Spielern besteht. Sie ist aber trotzdem nicht in der Lage, tatsächlich diese Balance herzustellen. Und so ein klein bisschen, muss ich sagen, stehe ich da auch vom Rätsel. Denn das kann dir mal passieren, dass du ein Spiel, in dem du so gut unterwegs bist, dann tatsächlich nicht ziehst. Aber das darf nicht so häufig passieren, wie es dem BVB passiert. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder klappt momentan vielleicht nicht aus Formschwäche heraus, individueller Formschwäche, Gyrassi, über ihn sprechen wir gleich auch nochmal. Du bist nicht durchschlagskräftig genug vorne. Oder B, du musst dich endlich mal am Riemen reißen, dass dir halt nicht so was passiert wie Riasson vor dem 3:3 etc. pp.
Obwohl der eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, fand ich.
Er hat ein richtig gut, das ist ja das Bittere daran, er hat ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Trotzdem unterläuft ihm da ein verhängnisvoller und wirklich richtig großer Fehler.
Mhm. Ja, ich fand gerade, weil wir jetzt bei ihm waren, also Fehler absolut, gebe ich dir hundertprozentig recht. Mhm. Aber gerade was er offensiv gezeigt hat, so stark habe ich ihn in der Saison vielleicht sogar auch nur in, ja, also ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo er derartig offensiv in Erscheinung getreten ist. Also das fand ich schon sehr, sehr gut. Defensiv ist er ja eh eine Kampfsau, also da räumt er ja sowieso alles ab, das ist ja eh klar. Aber auch offensiv hat mir das sehr gut gefallen und da wurde auch im Trainingslager mit ihm auch daran eben gearbeitet, dass er nicht nur der klassische Außenverteidiger in der Viererkette ist, der dann defensiv alles abräumt, sondern eben auch diese Schiene bespielen kann, dass er sich mehr traut, mutiger ist und so weiter. Und das, fand ich, hat man schon deutlich gesehen und es ist schön zu sehen, dass Julian Riasson in so kurzer Zeit so lernwillig ist. Gucken wir mal, wie er es in den nächsten Spielen macht, weil mich hat es ja sowieso überrascht, dass nicht Jan Couto eigentlich begonnen hat, weil der hat es ja eigentlich vor Weihnachten richtig, richtig gut auch gemacht und war ja auch, fand ich, der Spieler, der diese Schiene als einziger eigentlich auch richtig gut interpretieren kann, so von seiner fußballerischen Fähigkeit her, von daher hat es mich überrascht, aber wenn Julian Riasson natürlich so ein Spiel hinlegt, dann hat er natürlich ja auch, glaube ich, am Dienstag, also morgen Abend, gegen Bremen sehr gute Karten, Minuten zu bekommen, ohnehin jetzt in dem Januar ist ja eh wieder Wahnsinn, ne? Olli, 7 Spiele direkt im ersten Monat des Jahres, also da geht's eh Schlag auf Schlag. Was ich davor noch anmerken wollte, Olli, was hältst du allgemein eigentlich davon, wenn der Stürmer im eigenen 16er verteilt?
Ich weiß, es wird ja...
oder ist das nur so eine alte Weisheit, die halt dann nur immer auffällt, wenn es passiert? Weil ich meine, wenn ein Kane hinten die Bälle rausköpft oder auch ein Gyrassi, wie er das ja auch schon manchmal gemacht hat in der Spielzeit, dann juckt das natürlich nicht weit so viele Leute wie in so einer Situation am Wochenende.
Also tatsächlich ist es irgendwie so eine alte Fußballer-Weisheit in Anführungsstrichen, die immer gerne bemüht wird, immer dann, wenn, sagen wir mal, ein Offensivspieler beim Versuch im eigenen Strafraum hinten mit auszuhelfen, dann mal einen Fehler macht, dann wird das wieder ausgepackt. Bei vielen Fehlern, die klassische Defensivspieler im eigenen 16er machen, sagt man das natürlich nicht. Insofern, das ist tatsächlich sagen wir mal, sehr viel Schwarz-Weiß-Denken. Ich glaube schon tatsächlich, dass ein Offensivspieler nicht unbedingt jetzt immer auf dem Schirm hat, welche Tricks und Kniffs jetzt der gegnerische Stürmer in bestimmten Situationen anwendet. Also in der Situation, wo Serhou Guirassy diesen Foul-Elfmeter verschuldet hat, ist es ja tatsächlich so gewesen, dass der Frankfurter da ja massiv auf diesen Elfmeter ausgewiesen ist, dass er halt seinen Körper relativ geschickt reingestellt hat. Und da könnte ich mir dann schon vorstellen, ein gelernter Innenverteidiger, der erkennt das dann und der verhält sich dann geschickter, als es Guirassy dann in diesem Augenblick gemacht hat. Also insofern, ja, Offensivspieler denken halt vielleicht etwas anders. Das mag schon eine Rolle spielen, aber ich meine, es nützt ja nichts. Der moderne Fußball kann halt nur funktionieren, wenn auch die Stürmer mit die ersten Verteidiger sind, wenn sie mit nach hinten arbeiten und wenn sie gerade auch in Situationen, wo du unter Druck gerätst, dann mit dem eigenen 16er aushelfen. Dass das jetzt nicht die absoluten Spezialisten sind, das ist mir auch klar, aber ich meine, ist ja nicht wie beim American Football, wo du dann in jener Spielsituation irgendwelche Special Teams aufs Feld bringen kannst, sondern du musst halt mit diesem Personal dann klarkommen. Und ich meine, dieses Tor, weil wir über diese drei Gegentore geredet haben, eben, dass die logischerweise zu viel sind, gemessen am BVB-Anspruch, das ist sicherlich richtig, aber dieser Treffer, den würde ich da mal so ein bisschen mit, also der Elfmeter, der dann ja drin war, den würde ich da mal so ein bisschen mit aus der Wertung herausnehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Echt extrem dumm gelaufen und wenn da statt Guirassy, keine Ahnung, Schlotterbeck, Anton oder Süle gestanden hätte, dann wäre es, glaube ich, nicht dazu gekommen.
Ja, hundertprozentig. Also das war einfach eine saudumme Aktion. Olli, dann lass uns lieber mal über die Themen sprechen, für die Serhou Guirassy eigentlich zuständig ist, und zwar die Offensive. Jetzt wird es wahrscheinlich nicht eher besser werden. Also, wie geht man mit dieser Sache jetzt um? Wie geht man mit ihm um? Wie bringt man ihn wieder in die Spur? Ist Nico Kovac schon mit seinem Latein am Ende? Musst du ihn jetzt einfach mal komplett rausnehmen? Ich meine, das ist ja eine Thematik, die hat uns schon vor Weihnachten begleitet. Jetzt hat er richtig gut gearbeitet im Trainingslager. Das hat uns auch jeder bestätigt, egal ob das Lars Ricken war, ob das Sportdirektor Sebastian Kehl war, ob das Kovac selbst war. Jeder hat gesagt, er hat richtig, richtig gut gearbeitet und hofft auf so einen kleinen Restart im neuen Jahr. Und jetzt hast du da dein erstes Spiel, bist an diesem Elfmeter schuld, offensiv lieferst du eine wahnsinnig dünne Vorstellung ab. Ja, was machst du da?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe offensiv von ihm und ich bin ja, wenn man mal so die Rollenaufteilung so zwischen uns beiden in Bezug auf Guirassy thematisieren wollen, bin ich ja eher, sagen wir mal, der Good Cop gewesen und du vielleicht ein Stück eher der Bad Cop.
Schön ausgedrückt.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt am Freitag nichts gesehen bei Serhou Guirassy, was mich hoffnungsfroh stimmen wird. Und das fand ich schon sehr enttäuschend, auch wenn man jetzt vielleicht sagen kann, es ist jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, ein Spiel gewesen, zwogte dann ja auch hin und her, immer mal wieder Phasen, wo mal die eine, dann die andere Mannschaft dominant war. Ist auch nicht so ganz leicht, sich für einen Mittelstürmer darauf einzustellen, aber ich habe diesmal wirklich das Gefühl gehabt, ihm fällt überhaupt nichts ein, wie er sich in Position bringen kann, wie er beispielsweise sich auch mal einen Raum erschließen kann, von dem aus er denn dann, wenn er denn bedient worden wäre, hätte torgefährlich werden können. Mir hat seine Körpersprache auch nicht gefallen.
Ja.
Und ich glaube, nachdem ich lange Zeit so das Gefühl hatte, ja, Kovac wird sich schon irgendwas davon versprechen, dass er so lange an ihm festhält, weil er halt weiß, dass diese Spielweise von Borussia Dortmund, wo dann auch halt viele Bälle jetzt so, sagen wir mal so aus den Halbpositionen, teilweise auch scharf hereingespielt werden von außen, gab es da jetzt ja auch wieder einige Situationen, zum Beispiel Svensson, der dann auch echt bemüht war, den Ball reinzubringen, Guirassy sehr, sehr viele gute Hereingaben gespielt hat, aber nicht Guirassy, sondern Riasson auf der rechten Seite. Aber Guirassy war halt abgemeldet, war die ganze Zeit abgemeldet. Und ich habe dann mal wirklich so eine Phase auf ihn speziell geachtet. Und da muss ich einfach sagen, das ist mir eindeutig zu wenig, was dann von ihm kommt. Da gab es keine erkennbaren Versuche für mich, jetzt mal vor seinen Gegenspieler zu kommen, sich mal vielleicht ein paar Meter fallen zu lassen, wenn dann der Ball doch vielleicht ein bisschen eher in den Rückraum gespielt wird. Das ist sehr, sehr dünn gewesen. Und also rein leistungstechnisch gibt es eigentlich keinerlei Argumente, ihn in der Mannschaft zu lassen.
Ja, zumal dann jemand reinkommt in Person von Fabio Silva und zeigt halt genau das, was man eigentlich sehen möchte. Ne?
Also, exakt.
Wahnsinnig Impact aufs Spiel, der ist wahnsinnig dynamisch, engagiert, verteilt Bälle, hält Bälle, bietet sich an, schafft gefährliche Situationen. Und ich finde, das kannst du wirklich nicht mehr, ohne jetzt wieder der Bad Cop, wie du so schön gesagt hast, sein zu wollen, das kannst du nicht mehr rechtfertigen, dass du Guirassy dem Vorzug gibst. Also
schwierig, ja.
Also das muss, finde ich, am Dienstagabend musst du eine Veränderung in der Startelf vornehmen. Du kannst ihn dann, ich meine, du hast jetzt eh genug Spiele, du kannst ja rotieren, dann spielt er eben am Wochenende wieder. Aber ich finde, sein Kredit ist eh schon längst aufgebraucht und ja, ich kann verstehen, dass man ihm zum Start ins neue Jahr nach sehr guten Trainingsleistungen, die müssen auch immer belohnt werden, müssen auch weiterhin belohnt werden, dass du ihm die Chance gibst, aber wenn du es seit Woche einfach im Spiel nicht zeigen kannst, dann muss auch mal jemand anders eine Chance bekommen. Das ist für mich auch ein Stück weit, ja, einfach nur fair. Lass uns mal reinhören, wie Niko Kovac diese Situation einschätzt. Natürlich wollte er es nicht verraten, wen er morgen spielen lässt. Mich würde dann aber danach trotzdem deine Meinung interessieren, wie du seine Worte liest. Hier kommt Niko Kovac.
Ja, Seru ist immer ein sehr ruhiger Vertreter, egal ob er Tore schießt oder jetzt in dem Fall im Moment jetzt keine geschossen hat. Aber er ist trotzdem unser bester Angreifer. Also er hat, glaube ich, 5 Tore. Jetzt hat Maxi Bayer mit ihm aufgeschlossen, soweit ich weiß, auch 5 Tore. Also es ist schon so, dass der Seru ganz normal ist. Er gibt immer Gas im Training, er versucht immer das Beste. Also von daher gibt es dort keine Veränderungen. Und Fabio, das hatte ich ja nach dem Spiel auch schon gesagt, ich finde, er hat einen sehr guten Impact gebracht. Er hat eine gute Leistung gebracht. Und das erwarte ich mir. Jeder Einzelne bekommt seine Chance, mal ein bisschen eher, mal ein bisschen später. Aber wenn du sie bekommst, dann musst du da sein. Und das ist ganz entscheidend. Also, weil ich weiß, klar braucht immer mal jemand ein bisschen Anlaufzeit, aber in unserem Geschäft musst du sofort da sein, gerade auch jetzt, wir werden viele Spiele haben, wir haben ein Spiel gespielt von 7, die jetzt im Januar noch stattfinden, also die restlichen 6, also von daher werden wir mit Sicherheit nicht mit 11 Leuten durchspielen, sondern wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit auch das ein oder andere Mal rotieren.
Ja, also da hat er sich zum Schluss dann selbst doch noch eine kleine Brücke gebaut, der Niko Kovac, indem er es halt betont hat, wir werden nicht mit 11 Leuten durchspielen. Ich würde es jetzt mal so interpretieren, Seru Guirassy sollte es nicht unbedingt als Degradierung empfinden, wenn er bei Anpfiff, was ich für durchaus wahrscheinlich halte, nicht auf dem Spielfeld steht, sondern es gibt dann ja auch die Möglichkeit für ihn dann eingewechselt zu werden. Ich glaube, dass Niko Kovac so langsam erkennt, dass er ein größeres Problem bekommen könnte in der Mannschaft, wenn er weiterhin an Guirassy festhält. Weil es ist ja ganz klar, in den vergangenen Monaten hat sein Image auch bei den Mitspielern, das von Guirassy, nicht unerheblich gelitten. Hängt auch mit so ein paar Dingen zusammen, die jetzt nicht unbedingt primär mit Fußball zu tun haben. Also diese Elfmeter-Auseinandersetzung da in Turin oder seine Unmutsgesten nach einer Auswechslung. Das registrieren die Kollegen schon relativ gut. In der vergangenen Saison war man bereit, glaube ich, so aus dem Mannschaftskreis heraus, ihm deutlich mehr durchgehen zu lassen, weil man natürlich auch wusste, okay, das ist ein Egozentriker. Das hat er ja nun nicht alleine, sondern das sind ja durchaus viele Mittelstürmer, die sich in erster Linie schon als Einzelkämpfer sehen und an ihren Torzahlen messen. Aber sie wussten in der vergangenen Saison immer, er ist tatsächlich sowas wie eine Lebensversicherung für uns. Er macht dann auch die Dinger, er rettet uns Punkte und das tut er jetzt halt nicht mehr. Und wenn du als Trainer jetzt weiterhin an ihm festhalten solltest, dann gerätst du vielleicht intern auch ein bisschen in Erklärungsnot. Und ich glaube, dass Kovac sich, das klang für mich auch durch in dem Statement, was wir eben eingespielt haben, ich glaube, dass Kovac sich dessen bewusst sein wird. Also ja. Er kann nicht ohne weiteres an ihm festhalten, sondern er muss jetzt tatsächlich auf sowas wie eine Rotation vorne auf der 9 setzen, so lange, bis dann vielleicht, und ich glaube schon, dass das etwas ist, was er im Hintergrund denkt und was er im Hinterkopf hat, so lange, bis Serhou Guirassy wieder in die Spur findet, weil Kovac ist davon überzeugt, dass, nehmen wir mal beide Stürmer, nehmen wir mal Guirassy und Silva im Vergleich, dass Guirassy, wenn beide in Topform sind, derjenige sein wird, der der Mannschaft mehr geben kann. Einfach, weil er so ein klassischer Wandspieler ist, weil er ein paar Bälle auch festmachen, ablegen kann.
Also du meinst, wenn jetzt beide am Leistungslimit sind?
Ja, wenn beide am Leistungslimit sind, dann würde Silva, immer mal da vorausgesetzt, Kovac spielt so, wie er meistens spielt, also mit einem klassischen Mittelstürmer, dann würde Silva meistens auf der Bank sitzen, dann wäre er die klare Einwechseloption und dann wäre Serhou Guirassy gesetzt. Aber die Krise von Guirassy zieht sich weiterhin und nachdem ich so den Eindruck hatte, so in den Spielen vor der Winterpause, auch wenn er da nicht getroffen hat, aber er ist trotzdem jetzt wieder auf einem etwas besseren Wege. Frankfurt war ein eklatanter Rückschlag und deshalb glaube ich tatsächlich, dass es jetzt an der Zeit ist, ihn rauszunehmen.
Ja. Und wenn das der Good Cop schon sagt, dann sind wir mal gespannt, was dann am Dienstagabend tatsächlich aussieht. Olli, nicht nur die Aktion von Guirassy, wir haben sie eingehend ja schon erläutert, hat ja zumindest für Gesprächsstoff gesorgt, sondern auch eine andere Situation und Aktion aus der, ich glaube, 82. Minute müsste es gewesen sein. Und deshalb ordnen wir das mal ein. Hier kommt unser Aufreger der Woche.
Der Woche.
Beim Stande von 2:2, das Spiel stand spitz auf Knopf, gab es eine Aktion im Mittelfeld und zwar ein Zweikampf zwischen Nico Schlotterbeck und dem Neuzugang der Frankfurter Eintracht, nämlich Zweikampf zwischen Schlotterbeck und Kali Muendo. Und Olli, ich sag mal so, die Bilder dann im Fernsehen, die sahen schon ziemlich hart aus und nicht nur Nico Kovac, sondern auch Nico Schlotterbeck selbst haben diese Aktion eigentlich klar als rote Karte gesehen und eben dann auch einen Platzverweis für den Neuzugang in seinem ersten Auftritt im Adler-Trikot. Wie hast du es gesehen? Für dich klare rote Karte oder nicht?
Ja, für mich ist es eine klare rote Karte. Der Fairness halber muss ich dazu sagen, auch erst nach Ansicht der Wiederholung bin ich zu diesem Schluss gekommen. Aber in der heutigen Zeit hätte ja auch Schiedsrichter Daniel Schlager durch den Videoassistenten die Möglichkeit gehabt, sich das nochmal anzuschauen. Es muss wohl offenbar so gewesen sein, dass der Videoassistent gar nicht erst eingegriffen hat. Ich finde, es ist ein klarer Tritt aufs Sprunggelenk, also sogar er setzt ursprünglich ein bisschen über dem Sprunggelenk an und rutscht dann sozusagen das Schienbein von Schlotterbeck mit seinem Fuß mit offener Sohle herunter bis auf das Sprunggelenk. Das ist für mich rot. Und ich kann es auch nicht verstehen, dass vor dem Hintergrund, also Schlagers Wahrnehmung, die kann ich nachvollziehen aus dem laufenden Spiel heraus, dass er sagt, ja, gelb. Aber ich kann nicht verstehen, dass der Videoassistent dann nicht eingegriffen hat, dass er ihm nicht zumindest mal gesagt hat, pass auf, Daniel, geh mal bitte raus, guck dir es nochmal an, wir sind uns nicht ganz sicher oder es könnte auch rot gewesen sein. Das ist halt nicht passiert. Insofern blieb es dann bei Gelb und das kann ich nicht verstehen. Es hätte ja tatsächlich auch möglicherweise ein bisschen was geändert noch am weiteren Verlauf des Spiels. Wenn Eintracht Frankfurt dann hätte in Unterzahl zu Ende spielen müssen, weiß ich nicht, ob sie dann das 3:2 erzielt hätten. Wie gesagt, ich kann Kovac verstehen. Man sah auch anschließend noch dann bei Nico Schlotterbeck, dass tatsächlich, dem hatte man dann ja so ein Kühlungsverband um dieses Sprunggelenk verpasst, dass selbst durch diesen relativ dicken Verband noch Blut durchgekommen ist. Also rüdes Einsteigen, für mich klare rote Karte.
Ja, ja. Ich bin ja immer auch so ein Stück weit, ja, was heißt ein Gegner da von roten Karten, aber ich sehe immer so dieses Problem bei diesen Fernsehbildern in Slow-Mo, dass das immer natürlich viel, viel dramatischer aussieht, als das dann in Real Life ist. Aber bei der Aktion, sehe ich da auch eine rote Karte als absolut notwendig,
ja.
Weil da kann gut und gerne mindestens dann auch mal ein Band gerissen sein, weil du trittst ihn nieder, der kommt falsch auf und so weiter, also Knöchelbruch, alles mögliche kannst du dir dazu ziehen und das ist wirklich fahrlässig und dann, du sagst es, dann fällt auch nicht ausgerechnet durch Moderhut dieser Führungstreffer für die Frankfurter. Von daher, ja, hätte das mit Sicherheit was am Spiel geändert, aber noch schlimmer natürlich, wenn am Ende dann Schlotterbeck sich tatsächlich verletzt und es sah auch kurze Zeit ja echt nicht gut aus, da ich dann schon mal kurz geschluckt und dachte, Mensch, wenn der jetzt ausgerechnet ausfällt, dann sieht das auch für die nächsten Wochen gar nicht mal so gut aus, zumal Anselmino ja auch noch raus ist, ne, er wird auch morgen nicht spielen können, hat auch immer noch kein Mannschaftstraining bestritten, Benzemaini kommt jetzt vom Afrika Cup zurück, da muss man mal gucken, ob es reicht, dass er mit Algerien ausgeschieden im Viertelfinale gegen Nigeria. Da ist schon wieder irgendwie Knappheit in der Defensive und Schlotterbeck natürlich auch mit seiner anstehenden Vertragsverlängerung oder auch Nicht-Vertragsverlängerung steht ja vieles in den Sternen und das wäre natürlich auch zur Unzeit gekommen und da hat er absolut eine Verletzung seines Mitspielers leichtfertig riskiert und deshalb hätte es einen Platzverweis geben müssen.
Und natürlich Oliver bitter schon, aus Sicht von Borussia Dortmund. Es war ja dann ausgerechnet Anu Kalimuendo, einer von diesen beiden, hat auch ein gutes Spiel gemacht, das muss man sagen. Er ist ja auch derjenige gewesen, der dann quasi dieses 3:2 für die Eintracht eingeleitet hat.
Beide gut. Talib auch sensationell.
Ja. Also das ist schon sehr geschickt an dieser Stelle. Das sei auch mal erwähnt, weil wir ja häufig auch sehr kontrovers und auch kritisch über die Transferpolitik von Borussia Dortmund gesprochen haben. Eintracht Frankfurt hat im Winter jetzt nochmal zugeschlagen und man hat da zwei interessante Offensivspieler sich an Land ziehen können. Jetzt hat Borussia Dortmund natürlich die Offensivposition personell ja auch besetzt. Und zumindest auf dem Papier, auch wenn Ciro Guirassy formtechnisch durchhängt, überhaupt keine Frage. Aber du kannst auch mal ein paar andere Wege gehen, um mal, und das sind ja jetzt auch Transfers gewesen, die für Borussia Dortmund finanziell durchaus stemmbar gewesen wären. Also da gibt's auch mal ein paar Möglichkeiten, irgendwie einem Team neue Dynamik zuzuführen, selbst in einem durchaus problematischen Wintertransferfenster. Aber das ist jetzt so mal ein kleiner Einschub gewesen.
Ja, gerade offensiv ist es schon Wahnsinn. Ne? Da kann man schon als BVB-Sicht auch mit viel Neid nach Frankfurt blicken, was Markus Krösche da Jahr für Jahr macht, gerade so, was er an Stürmern holt, das ist schon eigentlich Wahnsinn, ne? Wenn du dir anguckst, wen die alles verloren haben in den letzten Jahren, dann kommt einer nach und du hast eigentlich immer das Gefühl, ja okay, das ist jetzt eigentlich ein 1:1 Ersatz und der macht den Vorgänger, der überragend war, vergessen, also das ist schon, das ist schon eine Qualität, die Frankfurter sich auch erarbeitet haben und das machen sie schon sehr, sehr gut. Olli, wohin ich wollte, wo wir gerade bei den Verletzungen waren. Emre Can ist ja nach wie vor immer noch nicht so richtig fit. Also der hat wahnsinnige Probleme nach wie vor mit seinen Adduktoren. Wir erinnern uns zurück, in der Rückrunde der vergangenen Saison hat er die ja schon. Hat sich daran wirklich durchgeschleppt. Also ich würde mal sagen, so seit 8-9 Monaten hat er diese Probleme. Und ein richtiges Ende ist nicht so wirklich in Sicht. Ne? Das ist schon unfassbar bitter, dass der eigentlich nicht so richtig in Tritt kommt.
Ja, es ist auch ein bisschen traurig für ihn, weil ich halt auch der Auffassung bin, dass er mit seiner Erfahrung durchaus jemand wäre, der über das wir eingangs gesprochen haben, stabilisierend wirken könnte. Sprich halt eine bessere Balance hinzukriegen, eine etwas bessere Risikoabwägung im Spiel. Da wäre er jemand, der routiniert genug ist, um dann vielleicht auch in bestimmten Situationen vielleicht dafür zu sorgen, dass die Kollegen sich ein bisschen tiefer fallen lassen, wenn es darum geht, gegnerische Angriffe zu verteidigen, oder aber wann eine Defensivreihe hinten rausrückt. Es ist schade, dass er immer noch, das war auch mein Eindruck, nachvollziehbarerweise, wenn er unter Schmerzen spielt, mit sich selbst so ein bisschen zu kämpfen hat. Ja, man kann nur hoffen, dass er das wieder in den Griff kriegt, dass er auch irgendwann dann wieder in der Lage sein wird, diese Führungsaufgaben auf dem Platz doch mehr zu übernehmen, wenn du tatsächlich eingeschränkt nur ins Spiel gehen kannst, aufgrund von körperlichen Defiziten, die klar von Verletzungen herrühren, dann wird das natürlich sehr, sehr schwer.
Ja, also für ihn ist wirklich wahnsinnig bitter, weil er es natürlich auch in dem Jahr irgendwie zeigen wollte, dass er sich diese Vertragsverlängerung als
genau
auch mehr als verdient hat. Wir haben letzte Woche ja schon drüber gesprochen, der BVB plant mit ihm und auch mit Julian Brandt nochmal den Vertrag zu verlängern für eine weitere Saison, dann eben ein bisschen leistungsorientierter, nicht so ein ganz hohes Grundgehalt. Aber da kannst du natürlich als Verein schon auch ins Grübeln kommen, ne? Wenn du einen Spieler hast, der in dem Alter, ich meine, er ist jetzt, ich denke, er ist 31, ne? Wenn ja du da ein komplettes Jahr eigentlich verletzt bist und nicht mal, ja, und nicht 90 Minuten ohne Schmerzen spielen kannst, dann ist das kein gutes Argument für dich, um nochmal gut einen Vertrag zu bekommen oder eigentlich auch überhaupt einen. Er ist wahnsinnig wichtig für die Kabine, da haben wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Und daher wird das jetzt nichts maßgeblich an der Entscheidung ändern, aber es ist natürlich schon ein kleines Risiko auch.
Ja, sagen wir mal so, das hängt halt davon ab, wie dann die Vertragsgestaltung aussehen wird. Wenn du das Gefühl hast, okay, das könnte sein, dass der immer wieder Ausfallzeiten auf Sicht haben wird, dann musst du das sozusagen einplanen. Das heißt, dass es dann eventuell etwas weniger Geld für ihn geben wird. Und dann muss man wieder schauen, ob er sich darauf einlassen wird. Weil es ändert ja nichts daran, du hast es gesagt, dass er als Persönlichkeit für die Mannschaft wichtig ist. Nur, ich bin mir nicht sicher, ob du tatsächlich so auf ihn bauen und setzen kannst auch.
Eben.
Und das ist das Traurige, weil es ist jemand, auf den du eigentlich aufgrund der Einstellung, aufgrund seines Charakters immer setzen könntest. Nur derzeit sieht es halt nicht unbedingt danach aus. Aufgrund von körperlichen Einschränkungen.
Ja, gehe ich mit. Also musst du auf jeden Fall einplanen, wenn du ihm einen neuen Vertrag gibst, weil sonst laufen natürlich auch die Fans nächste Saison wieder Sturm, wenn der 4 Spiele in der Bundesliga macht und du ihm dann wieder einen Folgevertrag gibst. Ja, ist ein bisschen schwierig. Also das gilt es auf jeden Fall abzuwägen. Einer, der vielleicht noch mehr Spiele vielleicht nächste Saison schon machen wird als Emre Can. Und das ist ja immer sowas, da haben wir uns ganz, ganz viel auch schon in den letzten Wochen und Monaten drüber unterhalten. Und ich weiß, es ist auch so ein kleines Heizthema bei euch da draußen, ist der Nachwuchs, die Jugend. Da kommt einfach nichts mehr nach. Keiner bekommt die Chance. Gerade unter Niko Kovac haben sie es wahnsinnig schwer. Jetzt waren 3 dabei im Trainingslager. Einmal Mathis Albert, Samuel Inacio und auch Moussa Kar beim Trainingslager. Ich habe mir sagen lassen, alle haben sehr, sehr gut trainiert, haben einen sehr guten Eindruck gemacht, auch wahnsinnig weit so von ihrer Persönlichkeit her. Das sind keine, die nur Dummheiten im Kopf haben, sondern ja, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, schon Vollprofis sind, sich auf jeden Fall so verhalten, wissen, worum es geht. Und einer von ihnen hat es jetzt sogar in den Spieltagskader geschafft mit Moussa Kaba. Und das dürfte euch da draußen ja besonders freuen, weil er ist ja, anders als die anderen, die erst, ich glaube, im letzten Winter oder dann vor 1,5 Jahren zum BVB gestoßen sind, der schon deutlich länger bei Borussia Dortmund ist, also schon aus der U13 oder 15 ist er, glaube ich, damals zum BVB gewechselt aus seinem Heimatverein. Und Olli, das ist doch eine richtig gute Nachricht, oder? Dass so einer dann auf einmal doch so eine Bühne bekommt, obwohl der Konkurrenzkampf sehr hoch ist und der Kader rappelvoll ist.
Definitiv, aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass einmal Moussa Kaba wirklich man muss immer vorsichtig sein, gerade auch bei jungen Spielern, wie man sie dann bezeichnet, jetzt auch als Journalist, aber ich glaube, es ist angebracht zu sagen, wirklich ein herausragendes Talent ist. Also der hat ja tatsächlich im Jugendbereich schon gezeigt, dass er nicht nur einiges drauf hat, sondern dass er auch über einen gewissen Grad von reifer verfügt, dass er jemand ist, der gerade auch in engen Spielen einen kühlen Kopf bewahrt. Und er muss auch sehr, sehr professionell sein, also sowohl in der Trainingsarbeit als auch wenn es darum geht, sagen wir mal, Ratschläge, Verbesserungsvorschläge, sich nicht nur anzuhören, sondern auch anzunehmen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das etwas ist, was Niko Kovac auch imponiert. Niko Kovac steht ja so ein bisschen im Ruf, du hast es ja eben auch durchklingen lassen, dass es junge Spieler bei ihm nicht allzu leicht haben. Ja, das ist auch so, weil er halt sehr anspruchsvoll ist. Und weil er halt auch einem jungen Spieler knallhart zu verstehen gibt, pass auf, du musst hier mit Leistung überzeugen. Du hast jetzt auch keinen Bonus, bloß weil du ein paar Jahre jünger bist als andere Profis, sondern du musst einfach im Training aufzeigen, dass du besser bist. Dann bekommst du bei mir die Möglichkeiten. Und ich glaube, dass Musa Kaba jemand ist, der tatsächlich die Chance hat, auf Spielzeit zu kommen. Auch unter einem recht strengen Trainer wie Niko Kovac. Und also mich würde es tatsächlich auch freuen. Ich drücke ihm da auch die Daumen, weil ich habe genau das, was du gesagt hast, Manni. Ich habe halt auch festgestellt, dass es irgendwo eine sehr, sehr große Sehnsucht gerade unter vielen BVB-Fans gibt, dass endlich mal wieder jemand aus der Jugend es schafft, sich durchzusetzen in der eigenen Profimannschaft, sodass der BVB jetzt nicht nur ein Verein wird, der sozusagen in dieser Jugendabteilung, in die man ja auch sehr, sehr viel Geld investiert hat, gerade nochmal
in den letzten Jahren. Und die auch sehr erfolgreich ist.
Und die sehr erfolgreich ist. Aber jetzt in den letzten Jahren ist es ja eigentlich eher eine Ausbildungsabteilung für andere Vereine. Okay.
Das ist richtig. Ja, guck mal nach Frankfurt.
Ja, genau. Aber das ist natürlich auch, ja, exakt. Guck nach Frankfurt. Wie viele ehemalige BVB-Spieler spielen da? Gut, kam jetzt auch nicht jeder aus der Jugendabteilung von Borussia Dortmund. Aber es ist ja auch so, dass tatsächlich diese Jugendabteilung, die ist ja auch angeschlossen, sagen wir mal, an die KGAA, sprich an den Profibereich. Die muss natürlich auch Geld verdienen. Und am besten, im Idealfall natürlich dadurch, indem sie dem BVB Werte schafft, sprich junge Spieler ausbildet, die sich dann durchsetzen können in der eigenen Bundesliga-Mannschaft. Und der zweite Geschäftsaspekt ist natürlich auch, das darf man nicht vergessen, und den erfüllt dieses BVB-NLZ wirklich richtig, richtig gut. Wenn es schon nicht gelingt, die Spieler durchzukriegen in die eigene Mannschaft, weil da vielleicht die Ansprüche zu hoch sind, dann zumindest Spieler auszubilden, die du dann transferieren kannst, wo du dem Verein dann wieder Einnahmenquellen verschafft. Also das tut das BVB-NLZ. Und die Luft wird natürlich gerade bei Borussia Dortmund, wenn du regelmäßig international auf Champions League-Niveau agierst, dann auch schnell dünn für junge Spieler. Trotzdem, der eine oder andere, der sollte es tatsächlich auch mal schaffen. Wer weiß, vielleicht ist es ja Musa Kaba. Würde mich freuen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, was ihm natürlich zugutekommt, ist auf der einen Seite der Abgang von Pascal Groß. Ne, das ist einer, der natürlich vor ihm war in der Rangordnung, ganz klar. Und auch vielleicht, wenn man Salih Özcan vielleicht sogar noch abgibt in dem Winter, dann ist Musa Kaba auf einmal auf der 6 Nummer 4 in der Rangfolge. Und da kann man sich, glaube ich, schon beim BVB gerade mit diesen vielen englischen Wochen, du weißt auch nicht, ob alle fit bleiben, ne, ob Bellingham, Sabitzer und Metscher nicht auch mal eine Pause brauchen, dass du so einen dann vielleicht auch mal reinwerfen kannst. Ne? Und von seiner Statur her, 1,97 ist er groß, macht er da, kann ihn Kovac zumindest in der Hinsicht schon mal nicht übersehen. Wenn er jetzt noch Gas gibt im Training, wie er das bislang gemacht hat, dann glaube ich auch, dass er in diesem Kalenderjahr und vielleicht sogar in der nächsten Woche seine ersten Minuten bekommt. Das würde uns freuen, das würde euch als BVB-Fans natürlich freuen und auch natürlich den Sportgeschäftsführer Lars Ricken. Den hören wir jetzt, was er zu dem Jungen zu sagen hatte.
Ja, also wenn man jetzt auch gesehen hat, wie er aufgetreten ist im Trainingsgelände, im Trainingslager, war das jetzt keine Überraschung mehr. Muss er ja auch sehr lange, wir haben Plan mit ihm gehabt. Ich meine, er ist ja auch noch U18-Spieler und ein paar Wochen später geboren, wir wären noch U17-Spieler. Ich meine, der ist, glaube ich, inzwischen 97 groß. Wir haben Plan mit ihm, haben ihn ja im Winter dann auch schon in die U23 gezogen, war leider verletzt, deshalb hat er noch nicht so viele Einsätze. Aber einen klaren Plan mit ihm, dass wir ihn dann im Sommer als festen Kaderspieler bei den Profis haben. Und naja, wenn es schneller geht, dann werden wir uns alle nichts ergeben. Aber ja, ein toller Junge, der sich wirklich heute verdient hat, im Kader zu sein.
Ja, voll Lobes ist Lars Ricken und natürlich auch ja absolut verdient, dass er diese Blumen vom Sportgeschäftsführer bekommt. In Marbella ordentlich Gas geben, auch so richtig professionelles Verhalten, was er an den Tag legt, was du natürlich auch brauchst, um dich da irgendwie durchzusetzen, gerade unter Niko Kovac. Und der Plan ist ganz klar, ihn auch durch Trainingseinheiten heranzuführen, ihn auch mal so Profiluft schnuppern zu lassen und dann auch im besten Falle im Sommer schon fix zum Kader mit dazu nehmen. Das wäre ja, oder das ist der klare Plan von Borussia Dortmund. Und jetzt testen sie natürlich, wie er das Ganze annimmt. Aber der Start ist auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Das hat das Trainingslager in Marbella gezeigt. Dass ja, eigentlich, Olli, ich weiß auch bei dir ja immer eigentlich zu den schönsten Auslandsreisen gehört von Borussia Dortmund in diesem Jahr. Dir ja. Wurde es in diesem Jahr leider verwehrt und bei uns war es ja auch sehr, sehr wechselhaft. Ne? Am Anfang sehr, sehr viel Starkregen, dann war es aber doch sehr sonnig bei angenehmen 15, 16, 17 Grad und der BVB konnte da ein bisschen Sommer und Sonne tanken. Der kommende Gegner allerdings überhaupt nicht. Und den hat sogar noch schlimmer getroffen. Werder Bremen, die mussten sogar am Wochenende komplett pausieren aufgrund dieses Wetters. Ist das jetzt ein Vorteil für Dienstag oder nicht?
Wie siehst du es, Olli? Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ich glaube, dass Borussia Dortmund zumindest den Vorteil hat, dass A, man schon wieder im Rhythmus ist durch dieses Frankfurt-Spiel und B, und das ist vielleicht sogar noch ein zweiter Vorteil, natürlich zwischen diesem Frankfurt-Spiel am Dienstag, am Freitagabend und dem Dienstag, wenn es dann gegen Werder spielt, auch genügend Zeit zur Regeneration liegen wird. Werder Bremen, das wird interessant zu beobachten sein, wie sie sich da präsentieren werden. Sie haben ja auch auf dem Transfermarkt ein bisschen was gemacht. Großes Problem bei Werder, eigentlich auch die Offensive, das lief nicht so richtig. Da haben sie sich ja auch durchaus, wenn ich sagen, verwachst im vergangenen Sommer. Die Verpflichtung von Victor Boniface hat ja nichts gebracht. Für den musste ja jetzt mittlerweile sozusagen auch offiziell das Saison ausverkündet werden. Aber sie haben einen interessanten neuen Stürmer verpflichtet mit Jovan Milosevic. Richtige Kante, 1,90 Meter groß. Und der wird ja da unter Umständen in Dortmund ja dann auch mal zeigen, was er drauf hat. Ich bin gespannt auf Werder Bremen. Ist für mich so ein bisschen eine Wundertüte, die Mannschaft.
Ja, sehe ich auch so. Auswärts haben sie, glaube ich, erst ein Spiel gewonnen, das aber relativ eindrucksvoll in Gladbach, glaube ich, 4-0, wenn ich mich richtig erinnere. Sonst, ja, im Sommer hatte man ja große Sorgen als Werder-Fan. Da dachte man ja, okay, Abstiegskandidat Nummer 1, dann ist man okay in die Saison gekommen, hatte dann eine gute Phase und jetzt in den letzten Spielen auch wieder so einen Durchhänger gehabt. Also auch die werden heiß sein auf dieses Spiel und ja, ich bin gespannt. Ich gehe auch diesmal davon aus, dass es relativ lange spannend werden könnte. Würdest du mir da recht geben, Olli?
Definitiv, definitiv. Also A, das und B, ich glaube einfach, dass es für den BVB jetzt auch ja an der Zeit sowieso ist, aber auch, dass die Mannschaft jetzt momentan so in einer Situation ist, wo man auch versucht hat, gerade in der Saisonvorbereitung eher auch ein bisschen Verbesserung angedeihen zu lassen, indem man massiv auf Verbesserung der Abläufe in der Offensive setzt, das mal unter Beweis zu stellen. Und gerade jetzt die beiden Auswärtsspiele, die beiden Heimspiele gegen Werder und dann gegen den FC St. Pauli sind natürlich dazu angetan. um das auch unter Beweis zu stellen, bevor es dann in diese richtig knackigen Spiele auch in der Champions League geht, bei den Tottenham Hotspurs und dann zum Schluss, zum Abschluss der Ligaphase zu Hause gegen Inter Mailand. Ich bin relativ zuversichtlich, dass das gelingen wird, weil ich finde schon, dass dieses Frankfurt-Spiel auch gezeigt hat, dass alle, sowohl die Spieler als auch der Trainer Niko Kovac, wissen, dass das doch eher, sagen wir mal, überschaubare Offensivspiel in den Wochen und teilweise Monaten vor der Winterpause Verbesserungsbedarf haben wird, dass sie daran gearbeitet haben, dass sie das teilweise jetzt schon umgesetzt haben in Frankfurt. Also möglicherweise platzt ja auch mal der Knoten, in dem es gelingen sollte, mal einen klaren Heimsieg einzufahren mit mehreren Toren. Wer weiß. Ja. Im Idealfall kommt Serhou Guirassy da noch von der Bank und trifft doppelt. Ne?
Jetzt wollte Obwohl ich gerade sagen, als du
sehr optimistisch bin. Ne?
Ja. Jetzt bist du zu guter Kopf. Als du von Knotenplatzen gesprochen hast, dachte ich sofort an Serhou Guirassy. Genau. Wusste nicht, dass du erst noch was anders sagen möchtest. Aber ja, ich gebe dir da recht. Also ich fand, der Start ins neue Jahr war sehr, sehr vielversprechend. Ich fand, dass das ein guter Auftakt war. Und dann gucken wir mal. Werder ist jetzt auch nicht ganz die Hausnummer von Eintracht Frankfurt, so ehrlich muss man auch sein. Können aber sehr, sehr ungemütlich auch werden. Und das gucken wir uns morgen an in dieser englischen Bundesliga-Woche.
Genau.
20:30 Anpfiff, natürlich ausverkauft. Warm einpacken, Lammfellsohlen rein oder beheizbare Sohlen und dann machen wir das, oder?
Ja, oder die, wie heißen diese Pads, die man sich in die Jackentasche tun kann, an denen man sich die Hände wärmen kann.
So Taschenwärmer mit so einem, wie nennt sich das, mit so einem Plättchen, was man
umknüpft,
meinst du die?
Hatte ich übrigens, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel es war, kurz vor der Winterpause. Ich habe nach dem Spiel dann Niko Kovac interviewt und habe ihn dann begrüßt, habe ihm die Hand gegeben und er sagte, boah, Olli, hast du kalte Hände. Bevor wir hier das Interview anfangen, warte mal, ich habe was für dich. Und dann gab er mir so ein Pad und muss ich sagen, ist eine gute Erfindung. Seitdem habe ich mir welche gekauft und ich friere deutlich weniger jetzt.
Na gut, dann muss ich das vielleicht auch ausprobieren. Wird kalt werden.
Ich bringe dir eins
Vorsicht
mit.
Vorsicht der Anreise. Mhm. Ja, vorsichtige Anreise für euch alle. Frühzeitig losfahren und dann gucken wir mal, wie es wird in dem ersten Heimspiel dieses immer noch sehr, sehr spannenden Jahres 2026.
Ja, definitiv. Also in diesem Sinne, soweit von uns, von der Dortmund-Woche. Euch eine schöne englische Woche. Alles, alles Gute. Schließt mich den Worten von Manni an. Vorsichtig im Winter, gerade was das Autofahren angeht. Und dann hören wir uns in einer Woche wieder, worauf ich mich sehr freue.
So machen wir es. Ciao.
Ciao.